Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pfeffer und Salz. Wir sind wie immer in der Kölner Innenstadt und wir sind heute an einem Zeitpunkt unseres Lebens, der 12. März 2021 heißt. Und der Markus hat wieder PowerPoint-Slides mitgebracht. Und er hat seinen Lieblingsbegriff Game Changer auf der Titelfolie. Game Changer Nummer 1 steht da, Markus, die Impfstoffe, da haben wir drüber gesprochen. Als die am Horizont sich abzeichneten, war das ein gutes Signal für die Börsen, korrekt?
Jawohl.
Ja, hat sich auch tatsächlich so herausgestellt. Wir sind jetzt ein ganzes Schritt weiter und dieser Game Changer hat sich als sehr wahr herausgestellt. Game Changer Nummer 2 war Joe Biden. Der Deutschlandfunk hat heute Morgen vermeldet, er hat Popularitätsraten von 60%, war der Donald nie the Donald, wie Barack Obama immer sagt, war der nie. Was der auf die Straße gebracht hat, ist eine gigantische Impfkampagne. Während man in den USA nicht mal mehr aussteigen muss beim Drive-In-Impfen, machen wir noch ein Pilotprojekt in Mecklenburg-Vorpommern, wie das mit Ärzten funktionieren könnte. Es ist deprimierend, aber so ist es. Also Joe Biden hat tatsächlich geliefert und diese Impfkampagne brutal gut, 100 Millionen in 100 Tagen hat er noch überboten.
Ja, 50% im Juni sollen erreicht werden, halt man im Hinterkopf noch die, die durch Krankheit und durch Infektion wahrscheinlich dann ebenfalls jetzt geimpft sind, dann haben wir irgendwo um die 60-70%.
Das kommst du in die Nähe dessen, was man Herdenimmunität nennt und dann ist das Thema in den USA im Sommer wahrscheinlich durch und ja, wir sind noch ein Stück weit davon entfernt.
Ja, wir kommen auch dahin. Der April soll die große Wende bringen, schauen wir mal. Ich denke mal, Optimismus ist angebracht. Schlechter kann es nicht mehr werden. Die Impfquoten nehmen ja zu. Also insofern.
Um noch ein paar Plattitüden von uns zu geben, ja gut. Game Changer Nummer 3, Markus. Heute hast du mitgebracht das Thema die Zinswende. Wir wollen ein bisschen über Zinsen reden. Und die Zinswende, wollte ich dich gerade eingangs fragen, straft dich das nicht ein wenig Lügen? Weil wir haben ja hier schon gesessen und da hast du die Grafik mitgebracht, wo du die gigantischen Geldmengen gezeigt hast und hast gesagt, dass auch dass die EZB, dass wir dass der fiskalpolitische Wille, die Zinsen auf dem jetzt noch niedrigen Niveau zu halten, fest ist. Jetzt sprichst du von der Zinswende. Wo kommt dieser Wandel her?
Ich würde gar nicht mal sagen, dass ein Wandel ist, weil die treibenden Faktoren bleiben weiterhin gleich. Was wir erleben, ist, dass allerdings aufgrund der sich in der letzten Zeit ergebenden Dinge, das zum Beispiel jetzt hier das große nochmal Konjunkturpaket von Joe Biden, die Marktkräfte so groß geworden sind, dass die Aufkaufpolitik der Zentralbanken dazu schon nicht mehr ausreicht, das aufzufangen. Also in letzter Konsequenz, unsere Aussage von damals, die auch noch heute gilt, ist, die Zentralbanken werden dafür sorgen, dass am kurzen Ende sowieso die Zinsen tief bleiben. Das kann man in Stein gemeißelt so annehmen. Und am langen Ende werden sie durch ihre Aufkaufstrategie von Staatsanleihen dafür sorgen, dass die Kurse der Staatsanleihen und damit die Renditen auf den Niveaus bleiben, wo wir bis dato jetzt hier seit mehreren Monaten uns aufhalten.
Und dieses Niveau ist nahe Null?
Ist nahe Null, in Amerika etwas höher, bei uns jetzt hier nahe Null, beziehungsweise in Deutschland minus 0,6.
Bei den Negativzinsen.
Negativzins. Jetzt haben wir im 5. Januar oder am 5. Januar gab es ja jetzt dann die Nachricht, dass jetzt hier im Senat wir jetzt letztendlich auch die Mehrheit für die Demokraten haben, durch die Kamala Harris. Das war so der erste Impuls, weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden seine ambitionierten Konjunkturpakete durchbekommen wird, stärker steigen wird. So wie jetzt auch geschehen. Denn im Rahmen des Haushaltspakets ist ja auch dieses 1,9 Billionen Paket mit reingenommen worden, weil man das kombinierte, was ein wichtiger Punkt ist, da sollten wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil man es kombinierte, konnten die Demokraten mit einer einfachen Mehrheit dieses Riesenpaket auch durchboxen. Diese Strategie, die hat man einmal in einer Legislaturperiode. Wir müssen das also im Hinterkopf halten, wenn wir an das zweite Paket denken, was um die Jahresmitte kommen sollte, nämlich dieser große Green Deal, ebenfalls weitere 2 Billionen. Das dürfte jetzt wesentlich schwerer werden, das durchzubekommen. Das ist aber nur am Rande und die Auswirkungen sprechen wir mal an. Jedenfalls jetzt, um auf seine Frage zurückzukommen, erleben wir also eine dermaßen Kreditaufnahme, eine dermaßen Flutung der Märkte jetzt hier mit den Konjunkturpaketen, mit Geld und auch mit Nachfrageimpulsen, dass deswegen jetzt hier seit ein paar Wochen die Inflationserwartungen stark gestiegen sind. Und das wiederum koppelte sich ja dann eben entsprechend auch mit den langen Renditen, sodass so viel Staatsanleihen von privaten oder institutionellen verkauft wurden, mehr als das im Prinzip die Fed aufkaufen wollte oder konnte. Und dementsprechend fielen die Preise und stiegen die Renditen. Das ist dieser Zinsaspekt, den wir jetzt hier heute mit aufgenommen haben, besprechen wollen. Der zugrunde liegende Treibsatz dabei ist so groß, dass man durchaus nicht nur von einer kurzfristigen Verzerrung reden kann, die wir hier am Zinsende haben, sondern das ist die Wende. Die Wende ist jetzt da. Das heißt jetzt nicht, dass wir galoppierende Zinssteigerungen sehen werden. Die Zinssteigerungen nicht am kurzen Ende durch die Zentralbank, sondern Zinsanpassungen nach oben am Kapitalmarkt am langen Ende. Davon reden wir. Ja,
okay.
Die sind also nicht kurzfristig, sondern das ist jetzt langfristig, das ist jetzt da und deswegen heute der Begriff Game Changer.
Gut, jetzt gucken wir uns mal an, du hast mitgebracht die Geschichte von, in der Tat steht da 5000 Jahren Anleihepolitik. Das also es fängt an in Mesopotamien, im Zweistromland, wer weiß es nicht, wie da die Anleihepapiere liefen. Du bist da mit 3000 vor Christus, lag es bei 20%. War das auch auf Reddit oder wie kommst du an die Zahlen?
Nein, also das sind die Zahlen, die hat AGI mal veröffentlicht. Die Quellen dafür sind hier alle ganz klar, wie Markets, dann Homer, Sylvia, Bank of England etc., Fed, St. Louis. Also ist mit Vorsicht zu genießen, soll auch nur mit einem kleinen Schmunzeln auch zeigen, wie außergewöhnlich die aktuelle Situation, die wir rechts außen am Ende sehen, wie außergewöhnlich diese ist.
Also hier ist die Nullkurve, ne? Wir ja. gehen also seit 1994 unter die 5, sind wir unter den 5%, ja? So. Und wir sind jetzt hier quasi auf der Nulllinie.
So.
Die blaue sind die kurzfristigen Zinsen und das hier ist der Barclays Euro.
1 bis 3 Jahre Laufzeiten.
Index,
die Blaue genau. ist relevanter. Also im Prinzip haben wir seit den späten 70er Jahren
ja.
kontinuierlich einen fallenden Zins. Mit anderen Worten, das ist jetzt schon weit, also schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Wir reden, wenn wir über Game Changer sprechen, reden wir über eine sich ändernde Situation, die in den letzten 40 Jahren stabil war.
Also das ist ein großer Trend, ne?
Also, das ist jetzt schon eine Aussage. Ich möchte sie auch im Prinzip mit Vorsicht genießen lassen. Aber wir müssen uns einfach diese treibenden Kräfte, die jetzt hier wirken am Kapitalmarkt, müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und deswegen ist es mal ganz gut, wenn man im Hinterkopf hält, dass wir wirklich in den letzten 40 Jahren hier einen kontinuierlichen Trend gesehen haben und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trend sich jetzt dreht. Was noch nichts über die Dynamik der Wende sagt, sondern was einfach erst nur mal die Tatsache an sich jetzt festhören soll, diese ist sehr hoch. Und wir reden da über einen großen Zeitraum. Der Rest hier hinten nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis.
Okay.
Ich finde die ganz interessant und ich fand es auch lustig, als ich gesehen habe, dann Mesopotamien, Griechenland, Rom, Byzanz. Also, es soll einfach nur noch mal unterstützen, wie außergewöhnlich das hier hinten ist, was wir da gesehen haben.
Und das schon seit 40 Jahren im Trend nach unten. Also eine Staatsanleihe ist ja vereinfacht gesagt, dass ich kann als Privat oder als Anleger kann ich dem Staat oder einer staatlichen Institution zu einem festverzinslichen Satz und einer fest definierten Laufzeit Geld leihen.
Ja.
So. Und dies muss mir der Staat dann zu Prozent X und zum Zeitpunkt Y zurückzahlen.
Ja.
Das ist das Prinzip von Anleihen.
Ja.
Das macht jetzt ja die EZB, kauft ja auch Staatsanleihen aus europäischen Ländern, richtig, und hat dafür Kapital, korrekt?
Mhm.
So, jetzt geht das Telefon, wir lassen es einfach klingeln, ist ja nicht schlimm. Man hört
das ist ein angenehmer Ton,
muss ich sagen. Ja, ich habe es extra ganz ruhig, dass sonst zucke ich immer so zusammen, Markus. Ja, so das ist das Prinzip. Das, worauf ich hinaus wollte als Frage. Die Frage ist, wie verändert sich denn jetzt also was hat die EZB davon, das jetzt aufzukaufen, wo sie wissen, das ist ja schon Minus, wir sind schon unter Null, Minus 0,6. Das ist ja ein Verlustgeschäft primär Kategoria.
Ja, ich meine, die Intention, die jetzt hier hinter diesen ganzen Staatsanleihenaufkäufen ist, seit im Prinzip 2012, whatever it takes, war ja gezielt diesen langfristigen, nachdem die Zentralbanken qua Aufgabe ja am kurzen Ende den kurzen Zins definieren, sich jetzt da auch am langen Zinsende, also in die Jahre bis zu 10 Jahren, sich ebenfalls zu positionieren, um auch diesen Zins zu drücken. Das Drücken erreichen die, indem die Staatsanleihen, die am Markt sind, kaufen. Damit steigt der Preis dieser Staatsanleihen, steigt der Preis, fällt die Rendite. Und auf die Art und Weise, durch diese gezielten Staatsanleihenkäufe, hat man eben es geschafft, nicht nur am kurzen Ende durch Definition, sondern am langen Ende den Zins aufzudrücken. Alles immer wieder unter der offiziellen Erläuterung und Argumentation, dass hier eine Deflation es zu bekämpfen gilt.
Okay.
Zielkorridor 2% Inflation und alles hier getan wird, um diese Impulse zu setzen, damit letztendlich wir dieses
Ziel... Also als politisches Steuerungsinstrument. Du als Vermögensverwalter würdest jetzt kein Geld mehr in Staatsanleihen anlegen.
Nein. Also wir haben bei uns keine Staatsanleihen im Bestand. Das war nicht immer so. Ich meine, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 36, 37 Jahren in den Job. Ich bin mit Staatsanleihen groß geworden.
Ja, ja, ja. Das war ja immer das sichere Papier. Wenn du nichts riskieren wolltest und nicht ganz viel Zinsen brauchtest, konntest du da ganz sicher
angehen. Nichts riskieren würdest du nicht sagen, aber mit einem sehr, sehr überschaubaren Risiko.
Also eine Aktie ist riskanter. Eine
kontinuierliche Rendite zu erreichen.
Ja.
Das ist vorbei. Jetzt hast du null Rendite und maximales Risiko. Und maximales Risiko werden wir gleich auch noch mal in einer Grafik sehen.
Ich hatte dich unterbrochen, Markus. Du hast gerade so schön über die EZB und die fiskalische Stimulierung. Das heißt, das ist ein politisches Instrument der EZB, die Staatsanleihen aufzukaufen, um zu steuern.
Um letztendlich den Zins und damit ihre eigentliche hoheitliche Aufgabe dann eben auch umzusetzen.
So. Und hier haben wir jetzt drei Folien mitgebracht, also auf drei Bilder auf einer Folie. Globale Zentralbank, Liquidität steigt stark an. Grün ist China, hier unten das Blaue ist die Schweiz, das Dunkelorange ist Japan, UK ist das helle Orange und die Eurozone ist dieses Blau-Grau. Wir sehen hier ab 2019, das steigt brutal an. Also insgesamt ist mehr Liquidität im Markt.
Ja, also wir haben diese Grafik ja auch schon mal gezeigt. Interessant nochmal, sich hier vorne den Verlauf anzusehen. So kenne
2006,
ich, so kenne ich auch die Zentralbank, also die Entwicklung der Zentralbank Geldmenge als eine relativ flach steigende Kurve. Mit 2008, das war damals der Zusammenbruch des Immobilienmarkts in Amerika.
Ja,
sagen wir nochmal, Immobilien können auch fallen.
Ja, ja.
Soll man nochmal erwähnen haben, sind im Prinzip hier durch die Aufkaufprogramme seitens jetzt hier erst der Fed und dann später der EZB, sind die Zentralbankgeldmengen dramatisch ausgeweitet worden. Und in 2012 war ja die Krise aus 2008 mittlerweile wie so eine Kaskade dann auch von der Immobilienkrise zur Wirtschaftskrise, zur Bankenkrise, zur Staatsschuldenkrise geworden. Mhm. Und da gab es dann hier damals in 2012 ja die Worte von damals Mario Draghi, Chef der EZB,
whatever it takes.
So. Genau. Und seitdem ist diese Reise also kontinuierlich fortgeschritten worden. Und im letzten Jahr mit der Pandemie hat man der ganzen Sache jetzt nochmal oben einen draufgesetzt. Die generelle Frage, sei nur mal kurz erwähnt, wie die Zentralbanken es schaffen, diese ganzen Bestände an Staatsanleihen auch wieder abfließen zu lassen, damit die Zentralbank Geldmenge zu senken, ist nach wie vor ungeklärt. Also es gibt überhaupt noch keinen bis dato, formulierten Lösungsansatz, wie das sein soll. Deswegen hatten wir ja auch mal eine Folge von uns, auch die Zentralbanken haben keinen Rückwärtsgang genannt.
Genau.
Und jetzt kommt in diese Situation, wo jetzt per se die Zentralbanken diese Staatsanleihen alle aufgekauft haben, damit die Zentralbank Geldmenge dramatisch erhöht haben, die gesamten Regierungen mit staatlichen Konjunkturprogrammen reagiert haben im letzten Jahr.
Rahmen als Reaktion auf die Lockdowns und
COVID-19, ist diese zweite Grafik halt eben sehr, sehr interessant. Und ist auch ein bisschen mit die Erklärung, weswegen überhaupt jetzt hier in den letzten Wochen, seit im Prinzip Mitte Februar, wir auf der einen Seite diese starken Reaktionen auf der Zinsseite und auf der anderen Seite diese sich doch dramatisch geänderte Erwartungshaltung bezüglich der Inflationsraten bekommen haben. Denn das ist jetzt nur bezogen auf Amerika. Und wir sehen hier, Stand Juni 2020, war der damalige, also wir gehen von der Produktionslücke hier,
ja,
und war der damalige Effekt von 10% rund im Prinzip auf das GDP, also auf das Bruttosozialproduktwachstum. Und das hatten wir im letzten Jahr, durch den Verlauf der Pandemie, so ein bisschen einen V-förmigen Konjunkturverlauf, was ja im März,
April. Den hattest du ja vorher gesagt, ja.
Aber was im März, April ja als vage Hoffnung überhaupt zu formulieren war, aber überhaupt nicht absehbar war, inwiefern diese Pandemie noch dramatischere Züge annimmt. De facto jedenfalls wir hatten dann im Jahrverlauf eine V-Entwicklung, weswegen dann diese damalige Produktionslücke, die noch da zu dem Zeitpunkt bei 10% war, sich zum Jahresende auf -3 im Prinzip schon reduziert hatte. Und jetzt kommt zu dieser Produktionslücke, kommen jetzt hier bis 12/2020 und jetzt auch mal neu mit dem Plan von Herrn Biden, kommen jetzt hier diese Konjunkturpakete hinzu, die also diese Produktionslücke dramatisch übererfüllen. Das heißt, wir erleben im Moment eine fiskalische Stimulierung, die weit über den Effekten hinausgeht, die wir eigentlich bräuchten, um diese konjunkturelle Situation zu stabilisieren.
Du sprichst über die USA oder sprichst du
auch? Das ist USA, geht aber bei uns genauso. Bei uns ist das alles ein bisschen verzögert. Diese Inflationsdiskussion ist bei uns auch nicht in dem Maße.
Ja.
Der Rentenmarkt bei uns hat auch nicht in dem Maße reagiert wie in Amerika. Amerika ist hier der Vorläufer. Ist natürlich noch wesentlich größer, die Pakete. Thema diese 1,9 Billionen jetzt hier, die gerade freigeschaufelt worden sind. Und wir hängen da ja so ein bisschen Legging hinterher mit dem aktuellen PEP-Programm, was wir haben, wo wir noch über 1 Billion noch übrig haben, die noch gar nicht abgeflossen sind. Also da bewegt man sich auch, haben wir ja gestern noch von Frau Lagarde noch gehört. Aber de facto sind diese Impulse bei uns genauso.
Warum tut Biden das? Warum ist das Wahlkampf? Ist das, will er liefern, für alle Amerikaner spürbar?
Es ist ja sowieso ein Problem, was man im Hinterkopf halten muss, denn das Programm, was wir jetzt gerade bekommen haben, oder was jetzt gerade, sagen wir mal, ist ja noch nicht unterschrieben, aber was jetzt gerade beschlossen wurde, auch im Senat, ist ja weniger so ein Strukturanpassungsprogramm. Nicht, dass man die Bildung stärkt und alles Mögliche um jetzt hier, sondern es ist ein Konsumprogramm. Es bekommen nochmals die Familien ihren Check. Es ist also, im Prinzip ist das ein gigantisches Konsumpaket.
Müsste man nicht viel mehr, gerade in den USA hat doch jetzt die Kältewelle in Texas ja auch gezeigt, mehr in Infrastruktur. Das Bankensystem sei noch sehr überaltet. Also Texas konnte das nicht verpacken.
Fahr mal da durch die Prärie, dann siehst du wieder die Straßen. Also ja, hätte man, ist aber nicht. Dass jetzt hier das Konjunkturpaket da so formuliert worden ist, ist mit Sicherheit auch eine politische Äußerung in Hinsicht, dass man hier versucht,
diese verhärteten
Fronten wieder einander zu bringen. Du hast ja gerade eben die Zahlen da genannt. Ja. Also ist mit Sicherheit jetzt Labsal für die Seele, keine Frage.
60% Beliebtheit ist schon echt sehr hoch.
Und aber es bleibt der Aspekt, dass wir mit diesem Paket jetzt hier auf eine sich eh schon stabilisierende Konjunktur nochmal so richtig einen draufgehen. Und da kommt im Prinzip diese Angst der Kapitalmärkte, dass doch die Inflationsdaten jetzt wesentlich zügiger jetzt anziehen.
Sind wir hier. Okay.
Jetzt kommen wir da zu dem Punkt. Und wir sehen die letzten Zahlen, die wir bekommen haben in Amerika, wir sind jetzt bei 1,7%. Hey Mann, 1,7%. Das Ziel, was ja bis November bei der Fed immer als 2% Ziel definiert war, ab dem denn dann da auch die Fed anfangen würde zu agieren, ist ja, weil man das so ein bisschen auch schon im Auge hatte, ist ja schon aufgeweicht worden, weil es damals dann ja hieß, okay, wir machen jetzt kein starres 2%-Ziel mehr, sondern wir definieren einen Durchschnittssatz. Das heißt, wir werden also auch in der Lage sein, Inflationsraten jenseits der 2% auszuhalten, weil wir in der Vergangenheit so oft und so lange Inflationsraten doch deutlich unter dem Zielkorridor
gehabt
haben. Wir was machen also jetzt Markus, hier eine Durchschnittsbetrachtung.
Gut. Was bedeutet das für einen Anleger?
Es bedeutet, dass diese latent vorhandene Inflationsgefahr, die haben wir ja auch immer wieder verbalisiert, dass die jetzt konkretisiert wird, sie entsteht, wir haben 1,7%, wir müssen davon ausgehen,
dass unter noch anderem mehr werden,
hier mit diesen Konjunkturprogrammen,
dass das nochmal steigt,
dass es nochmal weiter steigen wird. die Frage, die bei den Volkswirtschaftlern diskutiert wird im Moment, ist nicht die Frage, ob es noch höher kommen wird, sondern nur, wie nachhaltig es sein wird.
Ach so, okay.
Also die Hoffnung im Moment ist die, in Bezug jetzt hier auf unsere europäische Situation, ja, wir haben den Ölpreis, ja, wir haben die Mehrwertsteuer, ja, wir haben diese konjunkturellen Effekte, die jetzt hier an den Markt kommen, ja, wir haben dieses Damoklesschwert, in Anführungsstrichen, das ja dann, wenn dann alle mal geimpft sind, ne, früher in Amerika wie bei uns, dann alle endlich mal ihren Konsumstau nachholen werden.
Ja.
Übrigens, wir haben heute Nachmittag um 14:30 kamen noch die Produzentenpreise in Amerika. Und die waren 0,5, erwartet waren 0,4, also nicht so viel. Wir sehen, es kommt von der Konsumseite her. Also, und das ist natürlich eine Gefahr, denn wenn sich solche Inflationsdaten, die wir jetzt hier haben, erst einmal in den Köpfen verfestigen und dann daraus auch in der Inflationserwartung wird, wird sich das in allen anderen Dingen ebenfalls widerspiegeln. Also im Moment wird ja viel argumentiert, das sind alles temporäre Effekte und in 2 Quartalen schmilzen die wieder zusammen. Das ist in meinen Augen eine schiere Hoffnung. Ich sehe die Gefahr, dass sich das jetzt hier im Moment nachhaltig in den Köpfen manifestieren wird und dann in allen Lohnverhandlungen und allem anderen sich durchzieht und damit das, was wir jetzt hier sehen, doch wesentlich stabiler. Ich gehe nicht von Hyperinflation aus. Und das, wo die ganzen Crash-Propheten sagen, das jetzt dramatische, ist alles nicht. Aber, dass wir hier in Amerika Richtung 4 oder 5 gehen könnten in diesem Jahr.
Aber was heißt das? Kaufe ich dann Gold oder was mache ich?
Das ist übrigens, gut, dass du das sagst. In diesem Szenario,
ja,
gibt es nur einen Aspekt, der, mit dem ich nicht klarkomme, der mich überrascht. Und der nicht in dieses Bild passt, das ist der aktuelle Goldpreis. Also wenn denn dann das jetzt hier so ist, wie wir hier sehen, es ist ja so, aber wenn denn dann da auch diese Nachhaltigkeit so zu befürchten ist, wie ich es gerade jetzt eben formuliert habe, dann müsste der Goldpreis woanders sein. Ja, man argumentiert, der Goldpreis ist jetzt auch etwas gefallen, weil wir ja wieder Zinsen haben in Amerika. Und Zinsen stellen im Prinzip so einen mangelnden Ertragsfaktor bei Gold, weil da gibt es keine Zinsen. Also wenn wir wieder Zinsen am Kapitalmarkt haben, ist das so eine opportunistische Kostensituation für Gold eher negativ.
Kaufen oder warten jetzt?
Ich würde jetzt noch warten.
Ja.
Ich würde aber auf der Kaufseite sein. Würde jetzt nochmal so 1, 2, 3 Wochen abwarten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, denn das Zinsargument, was wir in Amerika jetzt haben, müssen wir ja real betrachten. Also die Zinsen, die jetzt nominal da sind, abzüglich der Inflation. Und dann sind wir immer noch bei der Null. Also insofern ist dieses Zinsargument, was im Moment für Gold vorgehalten wird und als Erklärung dient, dass der Goldpreis deswegen nicht läuft, ist in meinen Augen fadenscheinig, weil nominal vielleicht ja, aber real nach Abzug der Inflationsrate ist das nicht gegeben. Und dass du das jetzt hier gerade noch, vielleicht noch mal ganz kurz, eine Grafik noch mal kurz zurück. Das hier war jetzt gestern und das fand ich interessant. Denn sowohl von der seitens der Fed, da war das so etwas Halbseiden, aber ganz klar gestern von Frau Lagarde, also von der EZB, ist die Aussage, dass die Zentralbanken sich dagegen stellen. Gegen im Prinzip diese Sache, dass der Kapitalmarkt im Moment so viel mehr Anleihen verkauft, als dass die Zentralbanken
aufkaufen kann.
Nicht können, aber
wollen,
tun. Und dass man diesen Aspekt jetzt hier berücksichtigt und einfach mehr, schneller kauft. Okay. Also wir neutralisieren, versuchen jetzt diesen Zinsaspekt, den du jetzt gerade zeigen wolltest, dazu insofern zu neutralisieren, als dass einfach jetzt hier als Reaktion die Symptomatik behandelt wird, indem wir einfach mehr kaufen.
Wir pumpen
da einfach mehr Geld rein. Was wir hier sehen, ist die Rendite der 30-jährigen Anleihen. Also nicht der 10-Jährigen, die man normalerweise nimmt, sondern schon die 30-Jährigen. Hier hat man natürlich diese Situation dann noch etwas stärker dann halt dargestellt. Wir reden also davon, dass vom Tiefzinsniveau, was wir hatten in Amerika Mitte des letzten Jahres, wir uns bereits um 1,1% nach oben bewegt haben. Jetzt mag es durchaus sein, dass in dieser Gemengelage, jetzt wollen die Zentralbanken nochmal so richtig hier diesen, sagen wir mal, Effekten einen auf die Mütze geben, dass in dieser Situation durchaus der Zins auch nochmal wieder fallen kann. Er wackelt in den letzten Tagen so um 0,1, 0,2%.
Könnte möglich sein, dass wir wieder...
Dass sich das beruhigt und sowas da. Aber an der Aussage, dass wir die tiefsten Zinsen gesehen haben und hier der Gamechanger Zinswende ist, da bleibe ich dabei.
Okay. Gut. Was ist das Taper Tantrum 2013?
Ich finde diesen Begriff einfach total.
Also wenn ich nochmal eine Band gründe, dann nenne ich die Taper Tantrum. Cool. Was heißt das?
Also Taper ist Englisch, heißt so Verjüngung.
Ja?
Damals in 2013 hatte die Fed schon einmal versucht, aufgrund der damaligen Situation, die ambitionierte Zins- oder Geldmengenpolitik und Zinsstrategie anzupassen.
Ja.
Ja. Ja. So, ja. Also eine, sagen wir mal, restriktiver zu werden.
Mhm.
Eine restriktive Geldpolitik durchzusetzen. Und Tantrum heißt ja sowas wie Tobsusanfall der Märkte. Mhm. Also als die Fed das damals machte, das war jetzt auch ein bisschen ungelenk, reagierten die Märkte dann mit einem Wut, mit einer Stampede. Und was wir jetzt hier sehen, sind die prozentualen Veränderungen der einzelnen Anlageklassen in dieser Phase. Und dann sieht man, dass damals die amerikanischen Aktien mit 5% verloren, und zwar als maximaler, sagen wir mal, Reaktion nach unten.
Mhm.
Die globalen Aktien minus 7%, dann die Rohstoffe. Wir sehen das hier vor allen Dingen dann auch die Anleihen, auch außerhalb Amerikas. Wir sehen was mal Emerging Markets Anleihen, Emerging Markets Equities, Emerging Markets Bonds, und zwar lokal jetzt hier im US-Dollar.
Mhm.
Man sieht also die Änderung der eine Änderung der amerikanischen Zinspolitik und Strategie wirft Wellen durch die Märkte weltweit. Und es trifft am stärksten die mit am stärksten verschuldet sind, meistens auch noch im US-Dollar. Das sind hier die asiatischen Märkte. Also das ist so ein bisschen eine Roadmap, die wir hier sehen. Wenn denn dann wir wirklich einmal auch jetzt hier offiziell in eine restriktivere Zentralbankpolitik kommen sollten. Das ist noch nicht der Fall. Thema, was gestern Frau Lagarde gesagt hat, ist, nee, da halten wir volle Kanne gegen. Ja, und die Amerikaner nicht ganz so ambitioniert gesagt, aber dafür haben die ihr Inflationsziel ja schon aufgeweicht, was die EZB ja nicht getan hat. Im Moment behandelt man die Symptome, indem man es draufhaut auf die Märkte und kaufen, 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 damit steigen die Kurse, damit fallen die Renditen. Man versucht das damit zu beruhigen, da so einen Dämpfer draufzusetzen, wird aber an der letztendlichen Situation nichts ändern. Man wird es beruhigen.
Die Zinswende ist da.
So, und wir haben natürlich jetzt im Rahmen von dieser Anpassung, dass wir jetzt in den letzten Tagen die Zinsen dann stiegen, und so, Gott, schon wieder um 0,2 gestiegen, mein Gott, meistens montags, nicht, dass man dann so richtig die Erholung vom Wochenende
das wieder in den Griff kriegt. Das hatte Auswirkungen auf die Tech-Aktien.
Hatte unter anderem eben auf alles, also auf Goldpreis, auf die Aktienmärkte insgesamt, auf die Anleihen, klar, logisch, aber vor allen Dingen auf die Tech-Werte.
Mhm.
Ich meine, wenn man so, wir wollen ja eigentlich keine Einzelwerte nehmen wir mal so eine Amazon als Beispiel.
Ja.
Die sind ja vom Preis jetzt hier auf was höher geworden, oder eine Apple. Die sind sogar stark runtergekommen.
Ja.
Das Geschäftsmodell von Apple ist ja nicht schlecht.
Hat sich auch nicht verändert.
Nicht verändert. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlechter geworden.
Ja.
Ja. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass die Bereitschaft des Kapitalmarkts, einen gewissen Bewertungslevel zuzugestehen, diese Bereitschaft ist reduziert. Man gibt also so Werten jetzt hier wie einer Apple, wobei wir ein bisschen auch im Hinterkopf hatten, Apple verdient ja sogar Geld, und zwar sehr Gutes. Aber es gibt ja viele Tech-Werte, die mitnichten momentan Geld verdienen. Mhm. Wasserstoffaktien, guck dir die Wasserstoffaktien in den letzten Wochen an, was da Dampf abgelassen worden ist. So, also vor allen Dingen Werte, deren Zahlungsstrom sehr stark in der Zukunft liegt. Ja, und wo wir aus heutiger Perspektive zum Beispiel ein hervorragendes Geschäftsmodell haben oder eine hervorragende Technologie, wir aber davon ausgehen müssen, dass jetzt hier in der Vorbereitung der Umsetzung, der Markteroberung etc. pp. Wir die wahren Effekte und Gewinne dann erst in 2, 3, 4, 5 Jahren bekommen werden. Ja, das ist dann die klassische Situation bei den Tech-Werten.
Aber wäre das denn jetzt nicht, Markus, für den Anleger, wenn ich jetzt von Wasserstoff überzeugt bin als Zukunftstechnologie, Saudi-Arabien will ja auch mit einsteigen, jetzt einzusteigen?
Ja.
Ja, also das jetzt zu kaufen, also wenn ich das Geld jetzt nicht gerade jetzt brauche, also kriege ich doch jetzt für mein Geld sehr viel mehr Anteile im Verhältnis, weil die Aktie niedrig ist und sie wird kommen. Also Wasserstoff sollte man sich mit beschäftigen.
Ja. Wasserstofftechnologie auch.
Auch.
Aber wichtig ist mir eins, also diese Systematik zu verstehen, weil es ist die Werte, die jetzt so stark unter die Räder gekommen sind in den letzten Wochen, die sind nicht schlechter geworden.
Das hängt mit den Zinsen zusammen, weil die Berechnung des Barwertes Bei 5% Zinssatz, also wenn wir von 100.000 ausgehen, bei 1% Zinssatz ist der Barwert dann noch 90.500 wert, bei 3% nur noch 74.500 und beim Zinssatz von 5% nur noch 61.000. So,
heißt also, wenn ich heute als Anleger hingehe und mir eine Aktie X anschaue und davon ausgehe, aufgrund der Technologie oder aufgrund jetzt hier Wasserstoff als Beispiel, dass die eben in 10 Jahren einen gewissen Stand hat, ja, so, dann muss ich ja diesen Stand irgendwie heute für mich in einen aktuellen Wert umrechnen.
Richtig.
So, und wenn der Zinssatz so ist, wie er bis dato war, und ja, im Prinzip auch noch ist. Also ja, wenn das dann so ist, dann habe ich natürlich einen sehr, sehr hohen Wert der Aktie. Das ist die Erklärung, warum wir bei so Werten wie einer Apple, einer Amazon und keine Ahnung, alles was da in dem Bereich, da KGVs gesehen haben von 60, 70, 80 und noch weit darüber hinaus.
Was ist KGV, sag nochmal?
Kursgewinnverhältnis. Ja. Kurs der Gesellschaft durch den zum Beispiel nächstjährigen Gewinn pro Aktie ergibt einen Divisor. So wie jetzt hier, wenn du eine Immobilie hast, du hast den Immobilienpreis, du hast die nette Jahreskaltmiete, dividierst die beiden, kommst auf den Divisor und dann siehst du, oh, teuer oder billig. Mhm. Dasselbe bei der Aktienseite. Mhm. Ja. Und wir haben jetzt hier nochmal als Beispiel so Werte wie eine VW oder eine Daimler etc., die sind irgendwo auf dem 12er, 13er KGV. Ja, aber es gibt eben Werte, das habe ich schon wieder einzelne Namen genannt, es gibt aber Werte, die jetzt hier, Tech-Bereich, was wir gerade sagten, die sind auf dem 60er, 70er KGV. Das sind Lichtjahre dazwischen.
Das sollte man denn jetzt Tech-Werte dann trotzdem kaufen oder ist das eher...
Bevor du mich in die Ecke quänzt, ja? Noch ganz kurz nochmal einen vorher gesagt. Deswegen ist es wichtig für mich als Kapitalanleger, der in diese hochpreisigen Werte reingeht, wo sehr viel Zukunft bereits heute eskomptiert ist in den Preis, dass ich eine Klarheit für mich habe, wo ich mich hier befinde und auf den Vorseiten. Ja. Dass ich für mich klar habe, ja, was heißt das denn jetzt für die Zinsen? War das jetzt mal so ein Hüpser nach oben, der jetzt erstmal platt gebügelt wird und dann sind wir wieder da, wo wir waren und alle sind zufrieden? Oder hat sich hier etwas nachhaltig geändert?
Deine Tendenz ist, ja, es hat sich etwas nachhaltig geändert. Wir haben die Zinswende.
So, und das deswegen, heißt jetzt nicht hier.
Nicht bei 5, aber zwischen 1 und 3 mag es liegen.
Es heißt vor allen Dingen, Entschuldigung, wenn ich immer wieder dazu so zwischengerätsche, aber es heißt vor allen Dingen eins. Es geht nicht darum, dass ich sage 1,5 oder 1,7. Es geht darum, dass ich für mich erstmal feststelle, dass der Kapitalmarkt die Erwartungshaltung hat. So wie bei der Inflation eben. Mhm. Es ist nicht der Punkt, ob wir jetzt bei 2,8 oder 3,5 sind. So what? Sondern es geht darum, dass im Kapitalmarkt die Erwartungshaltung sich definiert. Das ist der Punkt. Und das ist hier auch der Punkt. Die Tech-Aktien werden so lange ein Problem haben in der aktuellen Marktsituation, wo für den Kapitalmarkt unklar ist, wie sich hier diese Situation im Moment bewegt. Und deswegen würde ich jetzt nicht den Blankoscheck ziehen und sagen, hier kriegst du einen Persilschein, einfach heute kaufen, morgen am besten jetzt direkt und nicht erst morgen. Mhm. Ja, sondern ich würde sagen, Vorsicht damit. Wir hatten vor 2 Sendungen einmal Renaissance Europa und Value Stack Growth. Das ist das. Mhm. Was wir hier haben, ist Growth. Und Growth ist in dieser Zwickmühle. Und deswegen hängt Growth im Moment.
Okay.
Und deswegen ist seit langer Zeit eine Apple unter der 200-Tage-Linie. Ho, ho.
Also warten wir da abwarten. Aber wenn man jetzt sagt, Wasserstoff, hast du gesagt, ist Dampf rausgelassen. Für den geht
dasselbe.
Ja, aber wenn ich...
Aktien wie eine Nail, die verdienen ja kein Geld. Aber die sind hoch bewertet.
Ja, okay.
Jetzt habe ich mir einen Namen genannt.
Ja, hast du.
So, aber
ja
nicht. Wichtig ist, wenn man diese Automatik erst einmal nachvollziehen kann, dann kann man auch diese Preisbewegung an den Märkten nachvollziehen und kann sich dann dementsprechend positionieren bei so Werten. Und man muss natürlich...
Markus...
Warte. Also...
ich wollte sagen, wer es schon wusste, vor Jahren war Rick Astley.
So, aber hier sei nur eins, also das ist jetzt also ein Gag, ja, das ist ein Gag, den wir uns überlegt haben.
Nee, das ist einfach Rick Astley, das ist hier verschwörungsmäßig, Rick Astley wusste das.
Was wir hier sehen, sind jetzt hier, das sind die einzelnen Zentralbankchefs in Amerika, FED, das ist hier Alan Greenspan, 1987, 2006, hier Ben Bernanke, der übrigens damals diesen Begriff Helikoptergeld definierte, was wir heute sehen, der Scheck von den $1,600, das ist Helikoptergeld, was einfach so rausgeschossen wird. Die Janet Yellen und jetzt hier der Jerome Powell. Also das sind jetzt die Chefs der Zentralbank in Amerika. So, und die Idee ist natürlich, wir haben ja eben von der Problematik gesprochen, die Zentralbank Zentralbank ist die Zentralbanken sind jetzt hier die wesentlichen Akteure an den Kapitalmärkten. Der Rest ist nur noch Follower, auch die Regierungen. Die Zentralbanken sind die wesentlichen Akteure. Die definieren, wohin die weitere Reise geht.
Hast ja, der Rick Astley.
Hast du den Augenaufschlag gesehen? Ja. Never tell you a lie. Also sehr ja. schön. Ja. Ich kann nur jedem Zuschauer empfehlen, sich das nochmal auf YouTube anzuschauen und den Text dazu.
Ja, ich sage ja, Rick Astley wusste es, wie die Zinsen 2021
sind. Ja, der war schon auf Reddit damals.
Auf jeden Fall. Markus, danke für den Besuch. Wir überlegen noch, worüber wir nächstes Mal sprechen. Die Zinswende ist da. Damit vielen ja. Dank. Mach's gut. Ciao.
Ich danke dir. Tschüss.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.